Viele Christen würden den Römerbrief als wahrscheinlich den wichtigsten Brief von Paulus bezeichnen. Vielleicht sogar den wichtigsten Brief des Neuen Testaments oder sogar der gesamten Bibel. Im Groben ist er in drei Teile eingeteilt. Wir haben Kapitel 1 bis 8, wo Paulus in aller Tiefe und Fülle das Evangelium darlegt. Das ist quasi so der Theorieteil des Römerbriefs. Und dann haben wir Kapitel 9 bis 11, wo es um die Frage geht von Israel und der Gemeinde, wie verhält sich das? Und schließlich die Kapitel 12 bis 16, wo es dann darum geht, wie sieht denn die Glaubenspraxis gegründet auf diesem Evangelium, was er dargelegt hat, aus? Und aktuell in unserer Reihe befinden wir uns noch in dem ersten Teil, also Kapitel 1 bis 8. Und nachdem Paulus in Kapitel 1, Vers 16 und 17 das Evangelium schon mal ganz kurz angeteasert hat und somit quasi auch das Thema des ganzen Briefes eingeläutet hat, legt er in dem Abschnitt Römer 1, ab Vers 18 bis eben Kapitel 3, Vers 20 dann so das Fundament für das Evangelium, nämlich die völlige Verderbtheit des Menschen. Gott ist zornig über die Gottlosigkeit der Menschen. Und in Kapitel 2, haben wir letztes Mal gehört, macht Paulus dann deutlich, dass nicht nur die Heiden sündig sind, sondern eben auch genauso die Juden, dass sie genauso wie alle anderen Menschen Sünder sind. Und er hat sie daran erinnert, dass es nämlich nicht um den äußeren Schein geht, der den Juden ja so wichtig war, sondern um das innere Sein, also ein beschnittenes Herz, ein Werk der Gnade. Und heute verschärft Paulus in unserem heutigen Text seine Anklage gegen die Juden noch einmal, geht nochmal darauf ein. Und für den heutigen Text ist es sinnvoll, dass wir im Hinterkopf behalten, dass Paulus ja ein reisender Evangelist war, ein großer Missionar war, der in fast jeder Stadt, wo er angekommen ist, erstmal in der Synagoge auch gepredigt hat und dort mit den Juden in den Diskurs gegangen ist. Er hat seine Botschaft des Evangeliums verkündigt und da gab es sicherlich regen Austausch und so sind ihm sicherlich auch die ein oder anderen Gegenargumente entgegnet worden, die gegen das Evangelium gerichtet waren. Und unsere heutigen Verse, die liefern vier dieser Argumente. Paulus stellt und beantwortet die Fragen quasi, also so ein Q&A mit sich selber. Lass uns das mal lesen, Römer 3, die Verse 1 bis 8. Römer 3, 1 bis 8. Was haben dann die Juden für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Viel, in jeder Weise. Zum Ersten, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Dass aber einige nicht treu waren, was liegt daran? Sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben? Das sei ferne. Es bleibe vielmehr so. Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Wie geschrieben steht, Psalm 51, Vers 6, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegst, wenn man mit dir rechtet. Ist es aber so, dass unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit ins Licht stellt? Was sollen wir sagen? Ist Gott dann nicht ungerecht, wenn er zürnt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher wird zu seiner Ehre, warum sollte ich dann noch als ein Sünder gerichtet werden? Ist es etwa so, wie wir verlästert werden und einige behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme? Deren Verdammnis ist gerecht. Ich bete einmal mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns mit deinem Wort begegnest, dass du durch dein Wort sprichst. Danke dir, Herr, dass du uns jetzt Ohren und Herzen schenken magst, um dir auch zu folgen, darauf zu hören. Herr, wir haben es jetzt hier mit Argumenten gegen dein Evangelium zu tun. Hilf uns da doch, der Logik zu folgen und vor allem aber auch zu erkennen, wo wir vielleicht in der Gefahr stehen, ähnlich zu denken und dich misszuverstehen. Dank dir, Herr, dass du mitten unter uns bist. Amen. Ja, das heutige Thema der Andacht oder der Predigt ist, auf Gott ist Verlass. Und wir werden heute sehen, warum auf Gott Verlass ist, nämlich in drei Punkten. Zum einen, Gott vertraut uns sein Wort an. Das wird in den ersten zwei Versen deutlich. Dann zweitens, unsere Untreue hebt Gottes Treue nicht auf. Das wird in den Versen 3 bis 4 deutlich. Und drittens, Gott ist gerecht, auch wenn er uns richtet. Das sind die letzten Verse 5 bis 8. Und ich glaube, der Text, der will uns vor allem ermahnen, Gottes Gerechtigkeit nicht leichtfertig in Frage zu stellen. Sünde bleibt Sünde und muss so oder so bestraft werden. Und er will uns aber auch ermutigen, dieser Text, indem er uns die unerschütterliche Treue Gottes vor Augen malt. Ich hoffe, das gelingt uns heute. Auf Gott ist Verlass, weil er uns sein Wort anvertraut. Schauen wir uns mal die ersten zwei Verse nochmal an. Dort beginnt Paulus mit dieser ersten Frage, mit dieser ersten Anmerkung, diesem ersten Gegenargument. Was haben dann die Juden für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Da die Beschneidung, die er im Kapitel 2 genannt hat, und auch die Kenntnisse über das Gesetz, auch in Kapitel 2, oder Belehrung anderer über das Gesetz am Ende von Kapitel 2, die Seele nicht retten können, das hat Paulus deutlich gemacht, welchen Sinn hat es dann überhaupt, religiös oder Jude zu sein? Die Juden wollen wissen, warum sie sich das alles dann überhaupt antun müssen, wenn es ihnen gar nichts bringt. Sie waren der Meinung, dass sie, weil sie Juden waren, eine besondere Beziehung zu Gott hatten. Sie waren Gottes auserwähltes Volk. Aber obwohl sie für den Herrn etwas Besonderes waren, obwohl er damals einen Plan für sie hatte und auch heute noch hat, ändert das nichts an der Tatsache, dass sie immer noch schuldige Sünde vor dem Herrn waren. Und so entgegnet Paulus hier in Vers 2 viel in jeder Weise. Zum Ersten, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Der Leser des Römerbriefs würde hier eigentlich eine andere Antwort erwarten von Paulus. In Kapitel 2 hat er ja dargestellt, es bringt eigentlich gar nichts, Jude zu sein. Warum sagt er hier nicht, nee, macht eigentlich keinen Sinn, bringt nichts. Nein, Paulus erinnert hier die Juden an etwas, nämlich, dass sie in jeder Hinsicht reich gesegnet sind. Und er macht hier irgendwie so eine Aufzählung auf. Zum Ersten steht jetzt hier in der Lutherbibel, auch in anderen Übersetzungen wird das deutlich. Eine Aufzählung, also erstens, die irgendwie nie weitergeführt wird in dem Abschnitt und die verliert sich so im Nirgendwo und taucht dann wahrscheinlich in Kapitel 9, wird die erst wieder neu aufgenommen. Also Paulus bleibt schon bei dem Erstens hängen. Aber er macht auf jeden Fall deutlich, die Juden haben einen großen Segen Gottes erfahren. Und das Vorrangige, was er hier deutlich macht, ist, dass der größte Beweis dieses Segens ist, dass ihnen das Wort Gottes gegeben worden ist. Als Gott den Menschen sein Wort gab, dann tat er dies durch jüdische Hände, durch jüdische Feder. Und tatsächlich wurden fast alle Bücher der Bibel durch Juden geschrieben, bis auf die Bücher Lukas und Apostelgeschichte. Also Gott hat wirklich die Juden, das Volk Israel, gesegnet, indem er sich ihnen in erster Linie offenbart hat und ihnen sein kostbares Wort anvertraut hat. Doch anstatt dadurch, dass sie irgendwie dadurch eine besondere Beziehung zu ihm aufgebaut haben oder in die besondere Beziehung zu ihm getreten sind, verloren sie sich mit der Zeit in unwichtigen Streitigkeiten und Gesetzlichkeiten. Und Paulus macht ja deutlich, dieses Privileg, dass Gott das Wort ihnen anvertraut hat, das bringt auch gleichzeitig eine Verantwortlichkeit mit sich. Weil sie diese Wahrheit besaßen, waren sie vor dem Herrn auch dafür verantwortlich, diese Wahrheit auszuleben und weiterzugeben. Gleiches gilt auch für uns. Wenn du regelmäßig mit der Wahrheit Gottes konfrontiert wirst, dann bist du vor dem Herrn dafür verantwortlich, diese Wahrheit auch zu leben. Jakobus 1, Vers 22 fordert uns dazu auf, Täter des Wortes zu sein. Billy Graham hat mal gesagt, eines der größten Bedürfnisse in der heutigen Kirche ist es, zur Heiligen Schrift als Grundlage der Autorität zurückzukehren und sie unter Gebet und in Abhängigkeit vom Heiligen Geist zu studieren. Ich habe mal gehört, dass er am Ende seines Lebens sogar bereut hat, nicht mehr in der Bibel studiert zu haben. Diese Bibel, die wir haben, sie ist von unschätzbarem Wert. Die Worte Gottes zu haben und zu kennen, das ist ein unglaublich großes Privileg. Und mir persönlich geht es leider häufig so, dass ich dieses Privileg irgendwie aus den Augen verliere. Es für mich keinen großen Wert mehr hat im Alltag. Was für ein Vorrecht, diese Gedanken Gottes in der eigenen Muttersprache lesen zu können und hören zu können. Was für ein Schatz, dass uns so eine Fülle an verschiedenen Übersetzungen überhaupt zur Verfügung steht. Lass uns das nicht als selbstverständlich hinnehmen. Mit dem Privileg geht auch immer eine Verantwortung einher. Wir haben mindestens vier Verantwortungen. Wir haben die Verantwortung, zuzuhören. In diesem heiligen Buch will sich Gott uns offenbaren. Lasst uns aufmerksam zuhören. Lasst uns Zeit für sein Reden einplanen. Lasst uns das Wort Gottes wieder zu einer Priorität in unserem Leben machen. Und zweitens haben wir die Verantwortung, genauso wie das Volk Israel, auch danach zu leben, danach zu handeln. Wie ernst nehmen wir eigentlich das, was dort drin steht? Was unternehmen wir, um dem Gesagten auch Folge zu leisten? Unser oberstes Ziel beim Hören darf auch immer das Handeln sein. Ein Glaube ohne Werke ist tot. Und drittens haben wir auch die Verantwortung, das Wort zu schützen. Die Bibel warnt uns, dass der Teufel, Irrlehrer, Wölfe versuchen werden, das Wort zu verdrehen. Lass uns die Bibel studieren und tief gegründet sein, um nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen zu sein. Lass uns vor allem dankbar sein, dass wir hier Teil einer bibelpredigenden Gemeinde sein dürfen. Das ist keine Normalität leider in unserem Land. Und viertens haben wir die Verantwortung, das Wort nicht nur zu behalten, zu schützen, sondern eben auch weiterzugeben. Das Wort Gottes ist ein lebendiges Wort, das will Kreise ziehen. Lassen wir uns dafür gebrauchen? Wie häufig reden wir mit Menschen über das wichtigste Buch der Menschheitsgeschichte? Wie können wir andere fördern und unterstützen, die sich einbringen wollen in diesem Bereich, das Wort Gottes weiterzugeben? Lass uns dieses Privileg, dass Gott sein Wort uns anvertraut hat, ernst nehmen und unsere Freude daran zum Ausdruck bringen, indem unser Mund übersprudelt von den Aussprüchen Gottes. Wie also gehen wir mit diesem Privileg um, das uns Gott gegeben hat? Machen wir uns an denselben Dingen schuldig, wie jetzt hier damals die Juden? Gott möge uns echt helfen zu erkennen, dass Scharen von Menschen dieses Wort Gottes notwendig haben und dass sie verloren gehen, wenn wir dem nicht nachkommen und stattdessen in irgendwelchen unwichtigen Diskussionen über Randthemen verlieren. Aber Gott sei Dank ist Gott nicht auf uns angewiesen. Unsere Untreue hebt Gottes Treue nicht auf. Das ist unser nächster Punkt. Das sind die Verse 3-4. Unsere Untreue hebt Gottes Treue nicht auf. Es geht zu der zweiten Frage in Vers 3. Ich lese uns. Dass aber einige nicht treu waren, was liegt daran? Sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben? Also in dieser zweiten Frage sagen die Juden im Grunde, dass sie ihren Teil des Bundes leider nicht erfüllt haben. Da das wahr ist und einige Juden ja wirklich versagt haben, bedeutet das, dass Gott dann die gesamte jüdische Nation abgeschrieben hat dadurch? Und sie fragen sich eben, hat das Versagen einiger den ganzen Bund nun ruiniert? Hat der Gott aller Gnade sein auserwähltes Volk tatsächlich verlassen, weil es gesündigt hat? Und wenn ja, warum sollten wir uns dann noch die Mühe machen, ihm zu dienen? Das ist das, was hier so mitschwingt. Und er antwortet in Vers 4 mit einer der stärksten Verneinungen, die wir im Neuen Testament haben. Das sei ferne. Es bleibt vielmehr so, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegst, wenn man mit dir rechtet. Es ist völlig undenkbar, dass Gott jemals ein Versprechen brechen würde. Gott hat nie versprochen, dass er alle Juden retten würde. Und er hat nie versprochen, Sünde nicht auch wirklich als Sünde zu bezeichnen und als solche zu richten. Gott wird seine Verheißung einhalten, egal was der Mensch tut. Wie böse ein Mensch auch sein mag, der Herr wird ihn niemals aufgeben. Selbst all die Sünden und das Versagen Israels konnten den Herrn nicht dazu bringen, sie aufzugeben. Deine Untreue hebt Gottes Treue nicht auf. Gott ist treu trotz unserer Sünden. Halleluja, was für eine wahnsinnige Hoffnungsbotschaft. Und diese Botschaft, die gibt auch uns Hoffnung. Denn wer hat Gott nicht auch schon einmal im Stich gelassen? Gott ist in keinster Weise abhängig von uns, von nichts und von niemandem, von keinen Umständen und vor allem nicht von uns Menschen. Gott braucht nichts und er braucht uns nicht. Er ist in sich selbst genügsam. Wie wir uns verhalten, welche Entscheidungen wir auch treffen, was wir tun und denken, hat absolut gar keine Auswirkungen auf den Charakter Gottes. Wir drehen uns so viel um uns selbst, genauso auch die Juden. Sie sind so verblendet und gehen nur von sich aus darauf aus, dass das, was sie tun, irgendwelche Auswirkungen hätte darauf, wie Gott nun handeln oder denken würde. Wir leben in einer Welt, die sich nur um sich selber dreht. Eine Welt, die uns applaudiert, wenn wir uns selbst verherrlichen. Eine Welt, die uns tagtäglich darin besser macht, unser Ich ins Zentrum zu stellen. Aber durch diesen Text will Gott dir deutlich machen, es geht nicht um dich. Es geht um mich. Gott ist es wert. Er ist würdig. Ja, er verlangt es, als der angebetet zu werden, der er ist. Er ist der, der stets treu bleibt. Er ist durch und durch wahrhaftig. In ihm ist keinerlei falsch. Er erweist sich zu 100% gerecht. Er hat immer recht. Er ist immer der Sieger. Er ist vollkommen gut, rein und heilig. Gott kennt keine Untreue. Er kennt keine Unzuverlässigkeit. Er kennt keine Unwahrheit. Er ist authentisch und immer aufrichtig. Und er ändert sich nie. Er steht immer zu dem, was er sagt. Und was er sagt, das tut er auch. Auf sein Wort ist Verlass. Und in diesem Zuge, deswegen zitiert Paulus dann auch den Psalm, fordert Gott uns auf, einzugestehen, weil das so ist, weil ich immer wahrhaftig bin, seid ihr Lügner. Jeder Mensch ist ein Lügner. Wir sind Lügner. Du bist ein Lügner. Keiner von uns hat immer die Wahrheit geredet oder danach gehandelt. Allein Gott ist der, der wahrhaftig ist. Und wir ehren Gott, wenn wir ihm das bekennen. Paulus zitiert eben hier Psalm 51, Vers 6. Psalm 51 ist der Psalm, den David geschrieben hat nach dem Ehebruch mit Bathsheba. David, der Ehebrecher, der Lügner, der Mörder, der bekennt hier in diesem Vers, gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Davids Sündenbekenntnis setzt voraus, dass Gott gesagt hat, dass David ein Sünder war. Und diese Aussage Gottes über Davids Sünde beweist, dass Gott der Wahrheit und seinen Bündnissen treu war. Also es stimmt, was Gott über uns, über David gesagt hat, dass wir Sünder sind, dass wir untreu sind, dass wir Lügner sind. Und wenn wir unsere Schuld eingestehen, dann geben wir ihm Recht für sein Urteil über uns. Wir drücken aus, dass er aufrichtig und wahrhaftig ist. Wir sagen, ja, das stimmt, ich bin ein Lügner. Aber Gott ist größer als deine Sünde. Wenn wir uns vor ihm demütigen, dann suhlt er sich nicht in unserem Versagen. Nein, er reinigt und vergibt uns gern, wie 1. Johannes 1, Vers 9 sagt. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht. Das sind auch die Worte, die uns hier vorkommen, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von uns von aller Ungerechtigkeit. Dieser Vers macht deutlich, Gott ist immer bereit, uns zu vergeben. Er liebt reumütige Sünder. Das ist das ausgelebte Evangelium pur. Und ihr Lieben, lasst uns das zur Gewohnheit werden, unsere Schwachheit und unser Versagen vor Gott einzuräumen und einzugestehen. Dieses Schauen auf einen souveränen, niemals ändernden und mächtigen und liebenden Vater, das wird unsere Perspektive im Alltag immer ganz neu schärfen auf das, wofür es sich eigentlich lohnt zu leben. Und es hilft uns zu erkennen, wofür wir leben. Doch nicht nur das, jedes Mal, wenn wir unsere Schuld eingestehen, dürfen wir die befreiende Gnade des Evangeliums ganz neu erleben und auch daran erinnert werden. Nämlich Gott ist ein gütiger und barmherziger Vater, der uns gerne vergibt. Und jedes Mal, wenn wir zerknirscht vor seinem Thron der Gnade kommen und uns nähern, dann verehren wir ihn, machen sein Evangelium dadurch groß und werden so zu Botschaftern der Gnade. Ganz egal, wohin dich der Weg des Lebens auch geführt hat. Ganz egal, welche Sünden du gerade mit dir rumschleppst. Es gibt Vergebung und Wiederherstellung in Jesus Christus. Religiös zu sein, wie jetzt die Juden hier gemeint haben, das wird deine Seele nicht retten. Und es wird dir auch nicht die Zuneigung Gottes erkaufen. Das Einzige, was uns in die Nähe von ihm bringt, ist, wenn wir unsere Sünden hinter uns lassen und sie vor ihm bekennen. Tun wir das nicht, dann steht uns das gerechte Gericht Gottes bevor, von dem er in den letzten Versen hier schreibt. Unser dritter Punkt, der lautet, Gott ist gerecht, auch wenn er uns richtet. Gott ist gerecht, auch wenn er uns richtet, Verse 5 bis 8. Die dritte Frage in Vers 5. Ist es aber so, dass unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit ins Licht stellt, was sollen wir sagen? Ist Gott dann nicht ungerecht, wenn er zürnt? In den nächsten vier Versen geht Paulus hier auf einen Einwand der Juden ein, der sich auf die Frage der Sünde bezieht. Er hat ihnen ja gerade klar gemacht, dass Gott durch die Vergebung der Sünde verherrlicht wird. Daher sind einige dann zu dem Schluss gekommen, ganz schlau wie die sind, dass sie ja mehr sündigen sollten und dadurch auch Gott mehr verherrlichen würden. Ihr Argument ist also, da Gott durch die Sünde Davids ja offensichtlich verherrlicht wurde, weil David Sünde dem Herrn die Möglichkeit gab, sowohl seine Gerechtigkeit als auch seine Gnade zu zeigen, dann liegt es doch nahe, dass David dem Herrn also geholfen hat, als er gesündigt hat. Er hat ihm also einen Gefallen getan. David hat Gott einen Gefallen getan. Schließlich hätte Gott nie die Möglichkeit gehabt, seine Gerechtigkeit oder seine Gnade zu zeigen, wenn David nicht gesündigt hätte. Wenn ich also sündige, helfe ich Gott wirklich. Dann ist es ungerecht, wenn der Herr die Menschen richtet, wenn ich sündige, wenn ich ihm eine Chance gebe, seine Gerechtigkeit und Gnade zu beweisen. Das ist das Argument, was sie hier aufgebaut haben, was sie spinnen. Letztendlich mit meiner Sünde unterstütze ich doch die Gerechtigkeit Gottes. Macht es nicht Sinn, dann mehr zu sündigen? Und Paulus muss hier kurz innehalten und macht deutlich, dass es, ich rede hier menschlich gerade. Dass ich sowas überhaupt in das heilige Wort Gottes schreibe, ist grenzwertig, denn es ist ein absolut perverses Argument. Es ist blasphemisch und ja, es zieht Gott letztendlich in den Schmutz, weil es ihn beschuldigt, die Sünde zu seinem eigenen Vorteil nutzen zu wollen. Denn die Idee ist ja, dass die Sünde zu fördern, damit Gott verherrlicht wird, wenn er vergibt. Und das steht im Widerspruch zu allem, was Gott ist und was er auch gesagt hat in seinem Wort. Gott wird viel eher dadurch verherrlicht, wenn ein Mensch gerettet wird und alles daran setzt, bis zum Ende seines Lebens für Jesus zu leben, anstatt darauf erpicht zu sein, wie man als nächstes sündigen könnte. Und deswegen antwortet hier Paulus auch in Vers 6 wieder mit dieser absolut starken Verneinung, das sei ferne. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Wieder antwortet Paulus mit dieser Verneinung und das macht deutlich, dass er das absolut ablehnt. Wenn Gott über eure Sünde hinwegsehen würde, dann hätte er ja gar kein Recht, die Welt zu richten. Doch alle Sünden werden vom Herrn gerichtet werden. Also gibt es einen Widerspruch. Niemand kommt aus dieser Sache heraus, ohne dass seine Sünden vom Herrn gerichtet werden. Die Sünde hat ihren Preis und dieser Preis ist der Tod. Das ist das, was bei der Antwort Paulus mitschwingt. Gott schaut nicht einfach nur über Sünden hinweg, weil sie ihm scheinbar irgendwie nützlich sind. Nein, jede Sünde wird gerichtet werden. Kommen wir zu Vers 7, der vierten und letzten Frage in dem Abschnitt. Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher wird zu seiner Ehre, warum sollte ich denn nicht noch als ein Sünder gerichtet werden? Warum sollte ich dann noch als ein Sünder gerichtet werden? Ist es etwa so, wie wir verlästert werden und einige behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme? Also letztendlich formulieren sie hier, wenn meine Sünden Gott verherrlichen, warum richtet Gott mich dann überhaupt? Wenn die Vergebung den Herrn verherrlicht, warum sündigt man dann nicht einfach ein bisschen mehr, damit Gott Ehre bekommt? Also ein sehr ähnliches Argument wie gerade eben. Und es versteht sich von selbst, dass das eine absolut idiotische Frage ist. Und die jüdischen Ankläger, die waren eben hier der Ansicht, dass Paulus Gesetzlosigkeit lehren würde, weil er ja gelehrt hat, dass das Befolgen der Gesetze letztendlich nicht zum Heil führt. Aber Paulus hat ja nie gelehrt, dass es umso besser ist, je mehr sie sündigen. Diejenigen, die das vertreten und so leben, die verdienen es, verurteilt zu werden. Und so kommt er zu dem Punkt und antwortet nur ganz knapp, deren Verdammnis ist gerecht. Auch wenn Gott durch die Vergebung der Sünde verherrlicht wird, wird er niemals durch die Sünde selbst verherrlicht. Und am Kreuz wird dieses unfassbare Ausmaß der Gerechtigkeit Gottes ein für alle Mal sichtbar. Die Gerechtigkeit Gottes zeigt sich in Jesu Tod. Er trägt den Zorn des Vaters. Er hat sein Kostbarstes dahingegeben aufgrund der Ungerechtigkeit der Menschheit. Er hat ein für alle Mal für diese Ungerechtigkeit bezahlt. Hier zu stehen und zu behaupten, wir müssten mehr dazu anhäufen, wir müssten mehr sündigen, um Ehre zu tun, ist absolut widerlich. Es untergräbt das große Geschenk des Kreuzes. Wer jetzt noch mit seiner Sünde irgendwie was hinzufügen will, der untergräbt dieses kostbare Werk. Wem viel vergeben ist, der liebt viel und er sucht keine Wege, seine Selbstzentriertheit auf Kosten anderer weiterhin auszuleben. So als hätte sich nie was verändert dadurch. Das Evangelium, das spricht zwar von einer gnadenreichen Vergebung der Sünde. Ja, uns ist viel vergeben und ja, durch deine Schuld wird Gottes Vergebung herrlich. Aber eben auch von dem Geschenk eines neuen Lebens, eines neuen Herzens, eines neuen Geistes. Wer wahrlich errettet ist, der flieht der Sünde, der hasst sie und der strebt nicht danach, sie anzuhäufen. Und so kommt er eben zu dieser ganz knappen Antwort am Ende, Vers 8b, Paulus letzte Aussage, die fällt irgendwie ganz wortkarg aus. Wie als will er sich gar nicht näher mit diesen blasphemischen Aussagen herumschlagen. So sagt Paulus einfach, dass diejenigen, die diese Art von Lebensphilosophie vertreten, verurteilt werden und dass sie bekommen, was sie verdienen. Denn Sünde, die kann nicht einfach wegargumentiert werden, sondern wird vor Gott immer in Rechenschaft gezogen. Sünde kann Gott nie verherrlichen. Er kann Sünde nie dulden da er heilig ist, muss Gott Sünde richten. Und der Sünder, der kann sich sicher sein, dass er sterben und in die Hölle kommen wird, wenn er sein Leben ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus lebt. Tatsache ist, dass alle Sünder vom Herrn zur Rechenschaft gezogen werden, auch die Juden. Und eines Tages, das haben wir hier gelesen, wird Gott die Welt richten. Das steht unumstößlich fest. Es wird eintreten, ganz egal, ob man daran glaubt oder nicht. Und zum einen bedeutet das, dass dann die Gnadenzeit ein Ende gefunden hat. Also die Zeit, in der Menschen aufgrund der Barmherzigkeit Gottes hier noch die Möglichkeit haben, zu ihm umzukehren. Diese Zeit, die wird eines Tages enden. Und in seinem rechtmäßigen Zorn wird Gott die Menschen aufgrund ihrer Sünde und Unbußfertigkeit der Verdammnis übergeben. Aber zum anderen bedeutet das auch, dieses Gericht, dass ebenso die Leidenszeit ein Ende hat. Die Zeit des Todes, der Schmerzen und der Ungerechtigkeit. Sie wird ein für alle Mal zu Ende sein. Gott sorgt für Gerechtigkeit in Ewigkeit. Was für ein hoffnungsvoller Ausblick für all die, die gerade an so viel Ungerechtigkeit leiden. In seiner Gerechtigkeit wird Gott die Hochmütigen demütigen und strafen und die Demütigen begnadigen. Als seine Kinder dürfen wir getrost sein und als Hoffnungsträger, wie wir es heute Morgen auch gehört haben, in dieser Welt leben. Jesus hat diese Welt überwunden und wir dürfen mit ihm auf der Siegerseite stehen. Und falls du heute hier bist und eben noch nicht auf dieser Siegerseite steht, noch hält Gott seinen Zorn über deine Ungerechtigkeit zurück. Doch es wird eines Tages ein zu spät geben. Eines Tages wird Gott die Welt richten. Und du wirst gerecht gerichtet, weil du ein Sünder bist. Das ist eine gerechte Bestrafung für die Rebellion gegen Gott. Und vielleicht bist du heute hier und befindest dich noch in dieser Rebellion gegen Gott. Hast ein Gnadenschenk Gottes noch nicht angenommen. Dann will ich dich zu drei Dingen ermutigen. Erstens, schau mal in dein Herz und dein Leben und prüfe ehrlich, ob du auch Schlechtes findest. Ob nicht die Beschreibung Lügner vielleicht auch auf dich zutrifft. Und zweitens, denke ernsthaft mal darüber nach, ob die Möglichkeit nicht bestehen könnte, dass es einen Gott und ein Leben nach dem Tod geben könnte. Und drittens, teste einmal die Treue Gottes. Wir haben gehört, sie ist unumstößlich. Geh erste Schritte im Vertrauen und prüfe, ob Gott wirklich zu seinem Wort steht. Lies in der Bibel, versuch mit ihm zu sprechen, werde deine Fragen beim Sitznachbarn hier los. Besuch weitere Gottesdienste und wenn du dich darauf einlässt und Gott Raum gibst zum Handeln, dann wirst du erleben, wie sich dein Leben verändern wird. Denn auf Gott ist Verlass. Auf Gott ist Verlass, weil er uns sein Wort gegeben hat, weil er uns sein Wort anvertraut hat. Auf Gott ist aber auch Verlass, weil seine Treue nicht durch unsere Untreue aufgehoben wird. Und auf Gott ist Verlass, weil er alle Menschen gerecht richtet. Ich will es ermutigen, mit dem Blick aufs Kreuz ganz neu zu bekennen, ja, er ist wahrhaft und treu. Und das wollen wir auch gleich in dem Lied bekennen. Ich bete noch einmal kurz davor mit uns. Wir können schon mal aufstehen. Himmlischer Vater, du bist wahrhaftig, wahrhaft und treu. Herr, es ist unglaublich, unvorstellbar. Du bist eine Konstante in diesem Universum. Du bist der Anker des Universums. Herr, an dir muss ich eines Tages alles offenbaren. Herr, eines Tages werden wir alle unsere Knie vor dir beugen müssen. Und ich danke dir, dass diese Gewissheit so unumstößlich ist. Danke dir, dass wir uns darauf freuen dürfen, weil es eine Hoffnungs- und eine Freudenbotschaft ist für alle die, die auf dich vertrauen und die deine Kinder sind. Und ich bitte dich für all jene jetzt hier in diesem Raum, die noch nicht deine Kinder sind, Herr, dass du sie zu dir ziehst, dass sie erkennen, dass sie voller Sündhaftigkeit sind, voller Ungerechtigkeit und dass sie einen Retter benötigen. Dass es notwendig ist, sich vor dir zu demütigen und anzuerkennen, ja, du hast recht, ich bin ein Lügner. Herr, vergib mir. Dank dir, dass du treu bist und uns gerne vergibst. Amen.